Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das fängt ja gut an. So sagen wir ja eigentlich eher ein bisschen ironisch, wenn irgendwas schief läuft. Wenn gleich am Anfang Pannen passieren, unvergessen etwa die Panne bei der Neujahrsansprache vom Bundeskanzler, nicht vom aktuellen Herrn Scholz, der hatte ja auch erst eine, aber von Bundeskanzler Helmut Kohl beim Jahreswechsel 1986-87. Was war passiert? Bei der ARD hatte man die Bänder verwechselt und statt der aktuellen Rede Kohls hatte man die vom Vorjahr gesendet. Nach der Tagesschau also eine veraltete Rede. Gemerkt hat's erstmal gar keiner, weil der Inhalt ohnehin ganz ähnlich war. Aber im Laufe des Abends blendete das Erste dann noch beim ARD-Wunschkonzert einen Text ein. Durch ein Versehen ist die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers heute Abend verwechselt worden. Die ARD entschuldigt sich dafür. Die korrekte Fassung wird morgen am Neujahrstag nach der Tagesschau ausgestrahlt. Das fängt ja gut an. Nun, Pannen können passieren, aber wie hat euer Jahr angefangen? Ich hoffe, es hat wirklich gut angefangen, dass ihr sagen könnt, ja, das fängt ja gut an. Nun, die Silvester- und Neujahrsbräuche sind ja ganz verschieden in den Häusern, aber auch in den Ländern und Kulturen. In Dänemark, da habe ich mir sagen lassen, in Dänemark ist es üblich, um Punkt Mitternacht von einem Stuhl oder vom Sofa runter zu hüpfen, sozusagen der Sprung ins neue Jahr. Das fängt ja gut an. Na denn, in unserem Predigttext heute Morgen geht es auch um den Anfang, aber nicht um den Anfang eines neuen Jahres. Auch nicht um den Ursprung und Anfang von allem, wie wir es im Evangelium vorhin gehört haben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Nein, es geht heute Morgen vielmehr um den Anfang des Glaubens. Um den Anfang der Jesusbewegung. Hören wir dazu den Predigttext aus dem ersten Johannesbrief, aus dem heiligen Gotteswort, und ich lade euch ein, zur Ehre Gottes aufzustehen. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Das fängt ja gut an. Johannes fängt seinen Rundbrief an die Gemeinden in Kleinasien, ja letztlich eigentlich an alle Gemeinden, auch an uns in Hohenhorst. Johannes fängt seinen Rundbrief mit der Erinnerung an. Die Erinnerung, wie sein eigener Glaube begann. Und wie es dann immer weiter ging mit dem Glauben von Mensch zu Mensch, von Gemeinde zu Gemeinde, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Und nun fragen wir Johannes, wie war das damals? Wie ging es denn los? Wie fing es an? Ist der Glaube nur Einbildung? Ist er nur eine Tradition? Eine Überlieferung, die einfach immer weiter erzählt wird, die man nur so vom Hörensagen kennt und die am Ende nichts anderes ist als ein Märchen? Geht es los mit "Es war einmal"? Nein. Am Anfang steht Begegnung. Johannes macht am Anfang schon ganz klar, der Glaube kommt nicht aus einer Idee, sondern aus einer Begegnung. Da war ein historisches Ereignis. Da war die Begegnung mit einem Menschen aus Fleisch und Blut. Da war etwas, was nicht nur in der Fantasie von irgendwelchen besoffenen Leuten passiert ist oder in den Köpfen von Typen, die vielleicht Wahnvorstellungen oder Halluzinationen hatten, sondern es war, was Menschen persönlich erlebt haben. Glaube, ihr Lieben, ist kein Wunschtraum, wie der Religionskritiker Ludwig Feuerbach uns weismachen will. Am Anfang steht Begegnung. Und zwar Begegnung in Raum und Zeit. Und das ist der Grund, warum Gott sich dafür entschieden hat, Mensch zu werden, als Mensch in unsere Welt zu kommen. Wie wir es vorhin gehört haben im Evangelium, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, die Evangelienschreiber sind keine Märchenerzähler. Denken wir an Lukas. Lukas, der geht da als Historiker ran. Er schreibt am Anfang seines Evangeliums, Lukas 1, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig, akribisch steht da im Urtext, akribus, erkundet habe, habe ich das alles aufgeschrieben. Und dann verbindet Lukas das Wirken Jesu immer wieder mit Daten und Fakten aus der Zeitgeschichte damals. Lukas 2 kennen wir ja, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und ein Kapitel später, Lukas 3, da wird es ganz konkret, er benennt Zahlen, Fakten, Namen. Wir lesen da im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius. Als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Ihr Lieben, all diese vielen Namen und Ortsangaben, die für uns heute irgendwie langweilig klingen und überflüssig, was sollen wir denn, Menschenskinder, Lysanias, was soll das denn? Aber es ist extrem wichtig, denn diese vielen Daten, Fakten und Namen machen klar, hier geht's nicht um Märchen und Mythen. Bei einem Märchen heißt es, es war einmal, irgendwann, irgendwo, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, hier geht es nicht um Märchen und Mythen. Und hier geht es auch nicht nur um Geschichten, sondern um Geschichte. Und das ist übrigens der Grund, warum auch dieser Lump, dieser Erzgauner Pontius Pilatus, dieser römische Statthalter, warum der das in unser schönes Glaubensbekenntnis hineingeschafft hat. Man fragt sich, was hat der Kerl da zu suchen? Gelitten unter Pontius Pilatus. Weil die Christen klar machen wollten, es ist historisch, was da passiert ist. Und so zählt Johannes alles auf, was zur Begegnung gehört. Er sagt, was von Anfang an war. Was wir gehört haben. Was wir gesehen haben mit unseren Augen. Was wir betrachtet haben. Was unsere Hände betastet haben. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir. Mit allen Sinnen. Der Glaube gründet auf Augenzeugenberichten, auf wahrer, echter, realer Begegnung. So fängt es ja gut an. Nach dem Anfang geht's weiter. Doch nun kommt der Haken an der Sache. Wie geht es denn nun weiter mit dem Glauben? Ja, die Augenzeugen, die gaben weiter, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen, mit ihren eigenen Händen betastet, mit ihren eigenen Ohren gehört haben. Das verkündigen wir, so sagt es Johannes. Und durch dieses Zeugnis kommen andere zum Glauben und diese wiederum geben die Botschaft wieder weiter an andere, von Generation zu Generation, von Land zu Land bis nach Hohenhaus bis heute. Aber der Haken ist ja der, wir heute, wir haben diesen Jesus eben nicht so leibhaftig vor uns gesehen wie die Jünger der ersten Generation. Und ich bin da mal ganz ehrlich an dieser Stelle auch und erzähle von mir, ich träume manchmal davon, wie das wohl wäre, wenn ich selber dabei gewesen wäre. Wenn ich zu denen gehörte, die Jesus damals live gesehen hätten. Die ihn live gesehen haben, wenn ich dazu gehört hätte. Zu denen, die mit Jesus durch die Lande gezogen sind. Und ich frage mich, war diese Begegnung damals wertvoller für den Glauben als die Begegnung mit dem unsichtbaren Jesus heute? War dieses mit Jesus durch die Lande ziehen mehr wert als das Hören der Verkündigung oder die Begegnung im Gebet? Wäre der Glauben dadurch haltbarer vielleicht, belastbarer noch, lebendiger, sicherer, unanfechtbarer? Das frage ich mich manchmal. Und da ist so eine Sehnsucht, Jesus, dir zu begegnen wie die Menschen damals. Genau diese Gedanken äußert Manfred Siebald in einem Lied. Und das wollen wir nun einmal anhören. Und ich habe ein paar Szenen aus diesem bekannten Jesus-Film dazugeschnitten, dass wir hineintauchen in das, was die Menschen damals mit Jesus erlebt haben.
Manchmal wünsch ich mir, ich wär damals mit dir durch die Lande gezogen, hätte selber von nahem gesehen, wie im Auge des Blinden das Sonnenlicht tanzte, wie ein Lama es schaffte zu gehen. Manchmal wünsch ich mir, ich hätte mit in der Menge der Satten gesessen, Brot und Fisch dankend weitergereicht. Hätte Tote erlebt, die durch dein Wort erwachten und mit ihnen geredet vielleicht. Ob das Glauben dann leichter wär und das Reden mit im Gebet, ob es leichter wär, dir zu folgen, wohin es auch geht. Manchmal wünsch ich mir, ich hätt bei dir gestanden, gehört, wie du lehrtest und dir all meine Fragen gestellt. Und du hättest mich bis in die Tiefe verstanden, mir in Liebe gesagt, was mir fehlt. Manchmal wünsch ich mir, ich wär einer von denen gewesen, die kamen mit den Ketten um Herz und Verstand. Und ich hätte gefühlt, wie die Ketten zerbrachen, wie die Enge und Angst vor dir schwand. Ob das Glauben Leben dann leichter wär und das Reden mit dir im Gebet, ob es leichter wär, dir zu folgen, wohin es auch geht. Doch dann denk ich dran, wie die 12 dich verließen und alle die anderen, die dich hörten und fühlten und sahen, wie sie rannten und schworen, dass sie dich nicht kannten, als dein Leiden und Sterben begann. Nein, es ist wohl mehr, was uns fortzieht von dir oder fest an dich bindet, mehr als rechnen und prüfen und schauen. Und es kostet nicht weniger als unseren Willen, unser Leben dir anzuvertrauen. Und so geb ich mein Leben dir, zeige du mir, wohin es geht, und hilf du dann selbst meinem Glauben und meinem Gebet.
Nein, es ist wohl mehr, was uns fortzieht von dir oder fest an dich bindet, mehr als rechnen und prüfen und schauen. Und es kostet nicht weniger als unseren Willen, unser Leben dir anzuvertrauen. So singt es Manfred Siebald. Ja, da hat er wohl recht. Denn auch die, die ihn damals gesehen haben, sie haben doch nicht alle an ihn geglaubt, sie sind doch nicht alle ihm gefolgt. Wenige waren es. Und doch eins ist genauso bei uns wie bei den Jüngern der ersten Stunde. Der Anfang des Glaubens geschieht durch Begegnung. Du brauchst eine Begegnung mit Jesus. Das muss nichts Spektakuläres sein, keine Vision, kein helles Licht, kein Wunder. Oftmals ist es eine Begegnung, die durch andere Menschen geschieht. Vielleicht durch die Oma. Oder durch die Eltern, durch die man von klein auf von Jesus hört. Oder es ist der Jungscharleiter, oder es ist die Freundin, ein guter Freund, ein Bekannter, der einen einlädt. Manchmal sind es die eigenen Kinder, die einen zu dieser Begegnung führen, oder sogar der Ehemann, die Ehefrau. Oder auch eine Predigt in einem Gottesdienst. Manchmal kommt die Begegnung durch die Bibel, durch das Wort Gottes direkt. Und dann kommt die Begegnung mit Jesus im Gebet. Im Vertrauen darauf, dass er mich hört, dass er mich sieht, auch wenn meine Ohren ihn nicht hören und meine Augen ihn nicht sehen. Manch einer hat einen Anfang mit Jesus auf einer Konfirmandenfreizeit gemacht oder bei einem Glaubenskurs, beim Alpha-Kurs, wie wir ihn im Mai wieder planen. Und ja, ich gebe zu, natürlich ist es ein Wagnis, sein ganzes Leben darauf zu bauen, auf jemanden, der nicht sichtbar und nicht betastbar vor uns steht, sondern dem wir in der Regel nur indirekt begegnen können. Es ist ein Wagnis. Der dänische Christ und Philosoph Søren Kierkegaard, einer der ganz Großen unter den Philosophen, hat in seiner berühmten Schrift Philosophische Brocken aufgezeigt, dass wir späteren Jesus-Nachfolger es letztlich nicht schlechter oder schwerer haben als die damals. Er nennt uns sozusagen die Jünger zweiter Hand. Und er meint, nein, es ist letztlich nicht schwerer für uns, an Jesus zu glauben, wie die gleichzeitigen Jünger erster Hand es hatten. Also das waren die, die Jesus live erlebt haben. Warum? Weil es für diese damals genauso ein Wagnis war, ihr ganzes Leben auf diesen Jesus zu bauen, der für sie zwar sichtbar und betastbar war, dessen Wunder sie direkt erleben konnten, ihm aber als Sohn Gottes mit dem ganzen Leben bis in den eigenen Tod hinaus, bis zum eigenen Tod nachzufolgen. Ja, es sind fast alle von diesen ersten Aposteln den Märtyrertod gestorben. Das verlangte denen damals genauso Vertrauen und Wagnis ab wie uns. Kierkegaard spricht da von einem Sprung und sagt, den Sprung in den Glauben kann mir niemand abnehmen. Die Dänen, die springen ins neue Jahr. Christen springen in den Glauben. Und so sagt es Kierkegaard, letztlich kann es nur Gott selbst sein, der uns den Glauben ermöglicht. Und Manfred Siebert hat es auch so gesungen, hilf du dann selbst meinem Glauben und meinem Gebet. Gott kann es uns schenken, uns Heutigen genauso, wie er es damals Johannes und Co., den ersten Jüngern, geschenkt hat. Und dann stellen wir staunend fest, wie es immer weitergeht mit dem Glauben. Was Johannes verkündigt hat, das haben die, die dadurch zum Glauben gekommen sind, ihrerseits verkündigt. Und so weiter und so weiter. Vor Jahrzehnten gab es mal einen Werbespot für den VW-Käfer. Vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns daran. Der kam mir in den Sinn, als ich über dieses immer weitergehen des Glaubens, des Evangeliums nachgedacht habe. Dieses immer weiterlaufen, weitergeben, weitergehen. Wir gucken uns mal diesen...
Entwicklung und Forschung. Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und 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 läuft.
Und läuft und läuft und läuft. So ist der Glaube, so ist das Evangelium seit nun 2000 Jahren noch viel länger als diese VW-Käfer. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Und so sind wir fast am Ende. Das heißt, nein, so kann man das eigentlich nicht sagen. Denn unser dritter Punkt heißt, ein Anfang ohne Ende. Wenn wir lesen, wie Johannes den Glauben beschreibt, dann stellen wir fest, das hört nicht irgendwann einfach mal auf, sondern da ist vom Leben die Rede, vom Leben in Person von Jesus Christus, der uns ewiges Leben schenkt. Wir lesen, und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Wenn man sagt, das fängt ja gut an, dann muss man ja auch immer gleich dazu fragen, ja, hört es denn auch gut auf? Das Ende ist ja eigentlich immer wichtiger noch als der Anfang. Aber am besten ist es, wenn es gar kein Ende gibt. Ja, unser Leben hat zwar ein Ziel, aber das Ziel ist nicht das Ende. Das Ziel ist die Ewigkeit. Hängen wir doch nicht an den paar Jahren hier auf der Erde. Früher haben unsere Kinder immer nicht verstanden, wenn wir an Silvester, meine Frau und ich, seufzend gesagt haben, ach ja, schon wieder ist ein Jahr vorbei. Aber diesmal, als wir als Familie so einen kurzen Jahresrückblick gehalten haben, da kam es von den Kindern selber, boah, ist das Jahr aber schnell vorbeigegangen. Ja, so ist es. Ich finde, beim Jahreswechsel, da spürt man immer ganz besonders deutlich die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und darum ist es gut, wenn man weiß, wir steuern nicht auf das Ende zu, sondern auf das Ziel. Der Glaube, die Beziehung zu Jesus hat einen Anfang, aber niemals ein Ende, weil Jesus kein Ende hat. Und zu dieser Beziehung gehört ganz viel, was jetzt hier schon auf dieser Erde, in diesem Leben, unser Leben reich macht. Johannes nennt da vor allem die Gemeinschaft. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, sagt er. Dass der Glaube Menschen miteinander verbindet, das wünsche ich mir auch in unserer Gemeinde noch viel, viel, viel mehr, als es schon ist. Dass wir miteinander uns freuen können, miteinander lachen können, aber auch miteinander traurig sein können, miteinander weinen können. Gemeinschaft wächst, das wünsche ich mir. Und Johannes nennt auch noch die Freude. Er sagt, dass unsere Freude vollkommen ist. Er sagt, wenn er diesen Brief schreibt, und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen ist. Ja, wie das denn? Er selber bekommt Freude dadurch, dass er andere ermutigt. Das ist doch toll. Vielleicht suchst du deine Freude vor allem in deiner Familie und in deinen Hobbys und in Urlaubsreisen. Das ist schön, kann ich gut nachvollziehen. Ich freue mich da auch. Aber, ihr Lieben, es kann auch Freude machen, sich für Jesus zu engagieren. Man muss ja nicht solche Briefe schreiben wie Johannes, um Freude zu bekommen. Jeder hat andere Ideen und Möglichkeiten und Gaben und Aufgaben. Und du wirst spüren, es macht Freude. Mir sagte neulich jemand aus dem Hospizkreis, da denkt man doch, das ist eine echt schwere Aufgabe, sterbende Menschen zu begleiten. Und die Person sagte mir, es macht mir Freude, anderen zu helfen, andere zu trösten, für andere da zu sein. Darum bleibt mir nur am Schluss noch einen kleinen Tipp zu sagen. Nimm jetzt, am Anfang des Jahres, nimm doch mal das Wort Anfang und schnapp dir die beiden Silben daraus und vertausche sie. Und dann wird aus Anfang Fang an. Fang an mit Jesus. Amen.